Ich glaube, es hätte einen riesen Benefit von gehabt, wenn es mich schon damals überwiegend pflanzlich oder auch komplett vegan ernährt hätte. Durchhaltevermögen, Disziplin, Leidenschaft. Das Wichtigste ist einfach, seine Passion zu verfolgen.
Gänsehaut. Der zweite Gänsehaut-Moment.
Es war einfach traumhaft, mit dem VfB Meister zu werden. Ich hatte immer Bauchschmerzen, als Felix Magger Trainer war.
Ich stelle mir das super schwierig vor, mental. A, hey, überhaupt den Entschluss zu fassen, jetzt ist vorbei, jetzt hatte ich genug. Und B, dann irgendwie was Neues für sich selbst zu finden.
Meine Zeit, wo ich keinen Verein hatte, das war auf jeden Fall die größte Challenge.
Vereinslos zu sein, macht das was mit dem eigenen Ego? Und wenn ja, gibt es so eine Lesson, die du quasi daraus gelernt hast?
Das ist einfach so ein Paradebeispiel, dass man einfach...
Timo, vielen Dank erstmal, dass wir hier in deinem wunderschönen Restaurant sein dürfen, beziehungsweise im Garten.
Freut mich, dass ihr hierher gekommen seid.
Ich würde eine Anfangsfrage von meinem werten Sascha, der hier das Video von uns für uns aufnimmt, quasi benutzen. Du hast dich, also du setzt dich ja für Veganismus ein, jetzt schon seit ein paar Jahren, hast hier das vegane Restaurant. Uns würde interessieren, rückblickend auf deine Karriere betrachtet, mit dem Wissen, was du heute hast, würdest du ernährungsspezifisch Dinge anders machen? Jetzt mal nur aufs Sportliche gesehen. Oder würdest du sagen, nee, ich würde alles genauso machen?
Auf jeden Fall. Ganz viel wahrscheinlich. Und ich glaube, ich hätte einen riesen Benefit von gehabt, wenn ich mich schon damals überwiegend pflanzlich oder auch komplett vegan ernährt hätte. Also ich glaube, das macht einen riesen Unterschied auf die Leistungsfähigkeit.
Wie war das damals so, wenn man sich das vorstellt, wenn du jetzt, keine Ahnung, beim VfB bist und wie würde die Ernährung, wie sieht so ein typischer Tag aus? Kriegt man da quasi so, du isst das? Oder darf man selber quasi entscheiden, was man isst?
Nee, irgendwann hat es auch Einzug gehalten, dass es dann auch mal ein Frühstückangebot gab. Oder man hat dann halt einfach Buffet gehabt nach dem Training. Ich weiß noch, als ich die letzten zwei Jahre hier in Stuttgart downtown gewohnt habe, früher habe ich dann immer auch ein bisschen außerhalb gewohnt, meine Küche war eigentlich nur Zierde. Ich bin frühstücken gegangen, so Smacks, Kelloggs, Cornflakes, Zucker, richtig schlimm. Ich bin Mittagessen gegangen.
Kennst du diese Nougat-Kissen?
Ganz schlimm halt. Okay, so. Und ich bin Mittagessen gegangen und ich bin Abendessen gegangen. Also ich habe zu Hause nie gekocht und habe mich auch nie mit Ernährung wirklich auseinandergesetzt.
Als Profisportler?
Ja, nicht wirklich. Also es ist echt so, dass du einfach dann irgendwie auch vom Verein aus das bekommst, was halt angeboten wird und dann isst du das halt. Klar war das ganz normal so, auch Gemüse, Fleisch, Fisch, Pasta, Reis und so, aber jetzt nicht irgendwie auch extrem nah am Spiel zum Beispiel. Gab es halt irgendwie so eine Maismehlpasta, die halt schon 3 Stunden im Bus liegt und dann haust du die halt kurz rein, bevor der Flug nach Hause geht.
Oh wow, oh wow.
Und ich glaube, es gibt es immer noch wahrscheinlich.
Ja. Manchmal, mittlerweile gibt es ja diese Serien, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man behind the scenes gucken kann und da ist es schon manchmal so dann auch überraschend für mich so, oh okay, weil Ernährung hat ja halt einen riesengroßen Einfluss auf unsere Performance. Voll. Und das dann so zu sehen, du hast gerade Weißmehlpasta und solche Sachen angesprochen, das verblüfft mich schon manchmal. Und dann gibt es aber, ich sehe das öfter in Einzelsportarten, dass es dann Athleten gibt, die das, wenn ich jetzt an Lewis Hamilton denke oder an Djokovic, die das schon sehr, sehr ernst nehmen, weil das halt eine riesen...
Ja, weil die wissen, was sie praktisch daraus auch ziehen können und so. Und ich glaube, bei jungen Profis ist es halt einfach so, okay, der Körper funktioniert trotzdem, aber die haben noch nicht diese Achtsamkeit auf ihren Körper, glaube ich, um auch zu wissen, okay, das tut mir gut, das tut mir schlecht, weil es trotzdem irgendwie funktioniert.
Ist es mit Schlaf genauso oder wird das schon ein bisschen mehr priorisiert?
Aktuell weiß ich es nicht, aber ich glaube schon, dass immer mehr auch auf solche Sachen geachtet werden.
Okay. Ich würde vielleicht für diejenigen, ja, und ich gehöre dazu, für diejenigen, die mal Fußballspieler wollten oder irgendwie, ich meine, wir alle haben unsere eigenen Träume, unsere eigenen Ziele. Mich würde interessieren, rückblickend auf so deine Karriere betrachtet, was denkst du, ist was man von der Charaktereigenschaft mitbringen sollte, wenn man diese Ambitionen hat, Profisportler, vielleicht lässt sich das auch übertragen auf andere Dinge, die jetzt so, ich benutze jetzt mal das Wort, außergewöhnlich sind.
Auf jeden Fall Durchhaltevermögen, Ich glaube, das gehört auf jeden Fall mit dazu, weil es kommen so viele Steine irgendwie in den Weg. Auch im normalen Leben ist es schon einfach so eine Parallele. Oder auch wenn man ein Business aufmacht, es läuft nie irgendwie rund. Es läuft nie, wie man irgendwie irgendwas geplant hat. Und ich glaube, wenn man eben beim ersten Stein sagt, ja, okay, ist mir zu anstrengend oder will ich dann doch nicht, dann verfolgt man einfach seinen Traum nicht wirklich. Und deswegen glaube ich, das ist eins der Charaktereigenschaften, die man auf jeden Fall braucht im Fußball. Man ist auch mal verletzt und ein anderer ist vielleicht besser oder man verliert öfters und so. Und wenn man dann nicht selber an sich glaubt und nicht durchhält, dann zieht man halt einfach den Kürzeren.
Gibt es noch eine Eigenschaft, wo du sagen würdest, die würde ich mit da oben drauf schreiben?
Disziplin. Also das gehört auch mit dazu. Diszipliniert zu sein, das einfach auch weiterzumachen. Leidenschaft auf jeden Fall auch. Also einfach das auch zu tun, mit voller Überzeugung auch, was man einfach auch leben will.
Rückblickend betrachtet, ich muss dazu sagen, ich war großer VfB-Fan. Oder bin ich?
Jetzt halt.
Seitdem du nicht mehr spielst, wir haben vorher drüber gesprochen, weil der Sascha, der ist auch, der kommt ja von hier, der ist VfB-Fan. So gerade so diese Zeiten, ich habe meine Mutter kam aus Russland und alle Chleb war kein Russer, aber als ich aufgewachsen bin, war das so, ja, ich will vom Spielstil. Wir ist wahrscheinlich.
Das ist eine kleine andere Figur, aber ja.
damals noch nicht. Wir sahen ähnlich aus. Aber jedenfalls, das war so die VfB-Zeiten. Und deswegen will ich da natürlich auch drüber sprechen. Was war so dein Highlight aus der Zeit? Gibt es da so Momente, wo du dich ab und zu mal wieder zurück dran erinnerst und denkst so, ach, das werde ich nie vergessen?
Natürlich ist es einfach besonders, wenn man mit dem VfB Deutscher Meister wird. Und das ist ja aber schon einfach außergewöhnlich, weil es irgendwie so richtig holprig angefangen hat irgendwie. Weil wir einfach auch aus einer richtig miesen Zeit kamen, davor mit Trapattoni. Dann hat der Armin Fedes übernommen und dann hat es einfach so ergeben. Und es war letztendlich ein Selbstläufer, auch das letzte halbe Jahr. Wir haben irgendwie 8 Spiele in Folge gewonnen und es war einfach traumhaft, mit dem VfB Meister zu werden. Weil ich es auch wollte. Ich habe vorher, 2 Jahre vorher, habe ich auf einer Pressekonferenz, die ein bisschen kurios war, mit Zettel ablesen und so, weil ich so unsicher war, gesagt, dass ich Meister werden mit dem VfB und dann passiert es halt, weißt du, und das ist eigentlich außergewöhnlich.
Gibt es einen Moment oder vielleicht auch mehrere Momente, wo du sagst, das war das Gegenteil, das war so unfassbar challenging für dich und wenn ja, was hast du daraus gelernt?
Ich war 2-mal vereinslos, was ich mir hätte nie träumen lassen. Also es war ein Albtraum eher. Meine Zeit, wo ich keinen Verein hatte, das war auf jeden Fall die größte Challenge. Und ich hatte es 2-mal erlebt, einfach so alleine auf dem Dorf zu trainieren, ohne zu wissen, was kommt. Und ich hatte dann auch Angebote im Ausland. Und dann bin ich dahin und habe gedacht, oh, fühle ich mich nicht wirklich wohl, weil ich halt auch 2 schlechte Auslandserfahrungen hatte mit Valencia und Lissabon. Und habe mich dann wieder entschieden, einfach, nee, mache ich nicht, aber mit der Gewissheit, okay, morgen gehst du halt wieder irgendwie auf dem Dorfplatz trainieren und weiß nicht, ob es überhaupt nochmal funktioniert, auch Profi zu sein. Und das war so Anfang 30er. Dann habe ich dann nochmal auf Schalke unterschrieben, weil der Torwart sich da verletzt hat, außerhalb der Transferperiode und durfte dann nochmal irgendwie anknüpfen und so. Also, da war ich schon nochmal richtig dankbar für. Und ich glaube, da habe ich echt nochmal riesen Demut gelernt, einfach was es heißt, auch Profi zu sein und diesen Job ausüben zu können.
Würdest du sagen, das war auch so, vielleicht mal bezogen auf Persönlichkeitsentwicklung, was, wo du ungern, also ich kann mir das nur vorstellen, als Profisportler, gerade wenn man, also du warst ja in der Nationalmannschaft, du warst deutscher Meister, dass man dann schon so einen gewissen Standard hat und dann so vereinslos zu sein, macht das was mit dem eigenen Ego? Und wenn ja, gibt es eine Lesson, die du quasi daraus gelernt hast?
Ja, ich glaube, das Interessante ist ja immer, also am interessantesten ist es einfach, wie geht man mit Niederlagen um? Erfolg, da schwimmt jeder mit. Das ist irgendwie easy, es funktioniert, alles kommt, Geld kommt irgendwie und jeder mag einen. Ich glaube, das ist easy, damit umzugehen, obwohl es auch bei den meisten manchmal in den Kopf steigt oder ausflippen. Ja. Kennen wir ja von Fußballprofis. Aber ich glaube, das Interessanteste ist einfach auch mal, wie man einfach mit einer Niederlage umgeht. Und klar lernt man dann eben diese Demut wieder kennen. Hey, ich will meinen Sport ausüben und eben auch nicht nur noch an sich selber zu denken. Also das war schon eine Riesenlesson. Einfach auch so, wie gehe ich damit um? Was ziehe ich daraus? Eben auch wieder durchzuhalten, trotzdem wieder zum Training zu gehen und nicht zu wissen, ob morgen ein Verein vor der Tür steht.
Gibt es da was, was dir rückblickend betrachtet besonders geholfen hat, mit der Zeit umzugehen?
Einfach weitermachen. An sich selbst zu glauben, auf jeden Fall. Also auch wenn es da schwere Tage gab, wo ich gesagt habe, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr. Warum soll ich das weitermachen? Aber dann einfach wieder zu sagen, okay, ich will das und ich will nochmal da auf dem Platz stehen und irgendwie vor Tausenden von Zuschauern spielen. Einfach dieses Weitermachen, dieses Machen, ist, glaube ich, echt extrem wichtig.
Du hast gerade die Zuschauer angesprochen. Was hat dir am meisten Spaß gemacht an der Fußballkarriere? Ich glaube, was viele unterschätzen, ist, dass es ein super Sacrifice ist, dass man, also Fußballer zu werden, ist wahrscheinlich so ein Traum. Aber ich glaube, was viele vergessen, ist, dass du deine Jugend, viel von deiner Jugend wahrscheinlich abgibst, viel von deinem Erwachsenenleben auch abgibst, weil du bist Profi, das ist rund um die Uhr. Aber irgendwas muss es ja geben, was so unfassbar viel Spaß macht. Was war es bei dir?
Erstens auf dem Platz zu stehen und das Adrenalin zu spüren, einfach diesen Druck auch aushalten zu können und einfach auch diese Performance, weißt du, mit dem Team irgendwas was zu erreichen, das macht einfach, wo hast du das in anderen Sport oder im Businessleben? Man hat es nicht irgendwie so alle 3-4 Tage oder jede Woche irgendwie, okay, jetzt musst du abliefern. Und einfach aber auch das zu erleben, in diesen Spaß im Team zu sein, mit Jungs einfach auch Scheiße machen zu können, auf gut Deutsch gesagt, ist ja so, wenn irgendwie 25 Jungs auf einem Haufen sind, kennst du auch wahrscheinlich. Freunden.
Und bei mir reichen 2.
Ja, das siehst du. Ja, und da lernt man einfach viel, man erlebt viel. Aber klar, es gibt eben auch diese anstrengende Seite, diese Schattenseiten, wo man einfach auch viel aufgeben muss. Aber letztendlich ist es ja auch eine gute Schule, weißt du, wenn du jung irgendwie so hart arbeitest für was, ist vielleicht nicht beim Fußball funktioniert, aber dann nimmst du das auch irgendwie mit in dein weiteres Leben. Und das ist, glaube ich, schon eine richtig gute Schule, wenn man da auch durchgeht und es nicht schafft.
Ein Moment, wenn ich gerade mal so über deine Karriere nachdenken darf, dann war das, wo es diesen Rekord gab. Und wir haben vorher probiert herauszufinden mit ChatGPT und Google, ob der Rekord heute noch steht. Was wir herausgefunden haben, der steht noch. Ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigst. Ich glaube, es waren irgendwie 884 Minuten.
Ich werde oft darauf angesprochen.
Echt?
Okay. Aber ich wache jetzt nicht morgens auf
und denke so, oh, guck so.
Eine Medaille und irgendwas an der Wand.
Ich erinnere mich noch daran, weil, also wie gesagt, ich war großer VfB-Fan und dann jedes Wochenende, damals war es, glaube ich, da war noch nicht mal irgendwie ARD oder so, da war es noch DSF oder so hieß es. Kann sein. Ja, jedenfalls habe ich jedes Wochenende die Zusammenfassung geguckt. Und Ist der Rekord noch? Haben wir es noch? Erinnerst du dich noch an das Gegentor, was du dann bekommen hast?
Klar. Wer war es? Es war in Bremen, Charisteas, weil es ja auch irregulär war. Also heute hätte der Treffer nicht gezählt mit VAR, weil der Ball hinter der Linie war, aber das war ein guter Abschluss der Geschichte, weil es praktisch so, der Ball war im Außen, ging er trotzdem rein, wir haben gewonnen und Bild hat immer noch weiter gezählt, von daher, also die Bild-Zeitung, weißt du, aber alles gut, das war ein guter Abschluss der Serie.
Rückblickend jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, Fußballkarriere als Profisportler hat dir so einiges mitgegeben. Was waren die größten Learnings im Prinzip, die du jetzt vielleicht auch anderen mitgeben würdest, wenn jetzt irgendwie ein junger Sportler vor dir stehen würde?
Das sind so viele eigentlich. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, seine Passion zu verfolgen, egal in welchem Bereich das ist. Ob es jetzt irgendwie im Fußball ist, im Business, im Handball oder sonst irgendwo. Wirklich auf sein Herz zu hören und zu schauen, einfach was fühle ich. Weil oft sind wir irgendwie im Kopf ganz viel und denken so, okay, ich muss der Gesellschaft gerecht werden oder auch anderen und so. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, einfach seinen eigenen Weg zu verfolgen und auch wirklich drauf zu verhören und auch drauf zu vertrauen. Weil oft hat man ja auch Angst irgendwie, okay, schaffe ich das, schaffe ich es nicht. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel gerade Tim ein hier, Tim Bengel, unser Künstler, der hier auch mit am Start ist. Und wenn du irgendwie als jugendlicher Künstler wirst, dann sagen deine Eltern auch jetzt mal so, ja genau, damit Geld verdienen und so, funktioniert nicht. Und eben einfach seine Passion zu verfolgen.
War das bei einfach Interesse halber, weil du es gerade angesprochen hast, war das bei dir auch so? Als du
schon, ja, aber es war so irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Gott gegeben, aber es war einfach so, ich war gut im Tor. Wir hatten einen Torwarttrainer dort im Verein, wo ich war, im kleinen Dorfverein. Und dann hast du halt einfach die nächsten Step gemacht über Auswahl. Dann hast du eben dieses große Verbandsauswahlturnier gespielt, wo alle Landesverbände mitspielen. Und dann kamen halt die verschiedenen Trainer und Scouts und dann habe ich halt ein paar Probetrainings gemacht. Und so ging es einfach immer Step für Step weiter.
Also hat das gar nicht so von klein auf den großen Traum, hey, ich will irgendwann mal beim VfB spielen.
Im Grunde willst du irgendwie jeder. VfB war halt damals so die erste Top-Adresse in Jugendfußball, was ja heute auch nicht mehr der Fall ist, leider. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Irgendwann war klar, meine Realschule ist vorbei. Ich gehe weg von zu Hause und gehe halt zum VfB.
Wow.
Ich hätte auch nach Köln kommen können, weil du vorher gesagt hast, du kommst aus Köln. Und damals war noch Tiger Kraft, ich weiß nicht, der war, oder Bodo Egner war damals sogar noch beim FC Köln.
Ja.
Und da habe ich mich aber dann dagegen entschieden.
Irgendwie. Ja, weil, wahrscheinlich auch, weil du aus der Ecke irgendwie.
Ja, es ist, Stuttgart war näher und es war so die Top-Adresse in Deutschland und deswegen habe ich mich für hier entschieden.
Vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um über den Abschluss der Karriere zu sprechen, bevor wir dann so auch natürlich über das Restaurant, über Veganismus sprechen. Ich stelle mir das super schwierig vor, mental. Wenn man sich für so eine lange Zeit als Profisportler irgendwie identifiziert, das ist so alles, was man macht, das ganze Leben dreht sich irgendwie darum, dann zu sagen, A, hey, überhaupt den Entschluss zu fassen, jetzt ist vorbei, jetzt hatte ich genug, und B, dann irgendwie was Neues für sich selbst zu finden. Also ich verfolge dann auch schon so die Karrieren von anderen Sportlern und da sieht man halt viele, die extrem auch mental strugglen.
Aber auch klar, ne? Irgendwie.
Ja.
Also klar, es ist eine riesen Herausforderung, weil das halt einfach deine Struktur fällt weg, die du ja wie ein ganz normaler Arbeitnehmer irgendwie auch hast im Fußball. Und deswegen strugglen da viele, glaube ich, wenn eben dieses Fußballerleben wegfällt. Okay, was mache ich jetzt als Next Step? Was gefällt mir überhaupt noch? Wo liegt meine Leidenschaft? Bleibe ich jetzt im Fußball, werde Trainer oder mache ich komplett was anderes? Und deswegen, glaube ich, tun sich da echt viele schwer. Bei mir war es so ein bisschen ein Prozess, wegen der Hüfte auch. Ich wurde dann arthroskopiert und dann war klar, okay, ich bin jetzt so lange raus und es funktioniert auch nicht mehr. Deswegen konnte ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, okay, damit abzuschließen. Und mir ist auch einfacher gefallen, dann zu sagen, okay, ich kann kein Fußball mehr spielen, jetzt ist halt auch Ende. Aber klar, habe ich auch so eine Zeit lang gebraucht, bis ich irgendwie mein neues Ich gefunden habe, mein neues Leben gefunden habe und so. Aber es gehört, glaube ich, mit dazu.
Du hast im Prinzip dann gesagt, hey, ich such mir, du hast gerade von deinem neuen Ich gesprochen. Was ist denn dein neues Ich, wenn das alte Ich?
Ich glaube, also als Fußballer hat man es ja vor der Aufzeichnung so drüber, letztendlich sollte jeder Fußballer so viel Geld verdient haben, dass er erstmal auch sagen kann, okay, ich habe die Freiheit, ich kann mir überlegen, was habe ich eigentlich Bock jetzt irgendwie nach meiner Karriere zu machen. Und es war auch mal irgendwie ein Jahr lang, wo ich echt viel gereist bin und neue Dinge ausprobiert habe, auch Freunde besucht etc. und so. Und mein erster Angerpunkt war praktisch so die andere Sport-Business-Seite, Live-Kommunikation, was steckt denn alles noch so hinten dran, Sponsoring etc. Und dann eben auch, ich habe angefangen dann irgendwann Yoga zu machen, habe ich im Yoga-Studio ein Yoga-Festival veranstaltet zweimal, dann eben das Thema Veganismus irgendwie weiter voranzubringen, soziale Tätigkeit, also ganz viele verschiedene Sachen. Und ich muss sagen, bis jetzt war es mir nicht so langweilig. Schon 10 Jahre her. Und, ja.
Was anstrengender, Profisportler sein oder Business Owner sein?
Das ist beides eigen. Aber ja, Fußball ist halt einfach körperlich viel, viel anstrengender. Aber auch eben immer wieder diese Performance liefern zu müssen, ist schon was ganz Besonderes.
Mhm. Du hast ja gesagt, du bereitest dich jetzt auf einen Ironman vor, oder? Dann gehört ja auch irgendwie zu deinem Beruf. Ein Stück weit.
Sportler?
Ja.
Oder das, ja, ich liebe es einfach auch immer mal wieder dann so eine Challenge zu absolvieren. Ich glaube, das steckt einfach drin im Leistungssportler, worauf irgendwo hin zu trainieren. Ich war letztens auch bei Ninja Warrior Promise Special. Richtig, darf ja noch nichts verraten hier und so, aber ja. Einfach so auch dann wieder auf irgendwas hin zu trainieren, ist schon irgendwie, glaube ich, beim Profisportler einfach drin.
Ah, gut, dass du das sagst. Ich habe eine Doku gefilmt und der Filmemacher dahinter, der ist bei den Ninja Warriors und der, okay, also ganz Jun Kim heißt der.
Okay.
Ich connecte euch mal, das ist ein super Typ. Das wird uns dann wahrscheinlich auch zu Veganismus bringen. Mhm. Was war so für dich der ausschlaggebende Grund, dich überhaupt dem Thema zu öffnen?
Ich habe mich so dann gegen Ende der Karriere damit beschäftigt, eben auch verletzungsmäßig. Aha. Okay, was kann ich denn irgendwie noch machen, um einfach keine Schmerzen zu haben oder auch einfach Leistungen zu halten oder auch zu steigern und so. Dann kam irgendwie Veganz in mein Leben. Als Investor bin ich da eingestiegen, mhm, und habe mich dann immer mehr mit der Thematik auseinandergesetzt. Und für mich war es dann logisch, immer mehr auf tierische Produkte zu verzichten. Und ich glaube, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt und öffnet, desto klarer wird einem das.
Gab es irgendeine Doku, irgendein Buch oder sonst was, was dich nochmal bestärkt hat, so gerade so als Athlet, oder irgendein anderer Athlet, wo du gesehen hast, der ernährt sich größtenteils pflanzlich?
Wir leben ja irgendwie im digitalen Zeitalter und jeder Klick und jedes Wort, was du liest oder auch siehst, bestärkt einen einfach daran und inspiriert einfach auch.
Je nachdem, wo man liest.
Das ist richtig, ja. Aber auch andere Leute zu inspirieren halt, weißt, hey, überleg mal, was es eigentlich heißt, auch Tiere zu essen, für dich selber, aber auch für andere Menschen und so. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch das Restaurant aufgemacht.
Mhm. Sind das Entscheidungen, die du einfach so, keine Ahnung, du bist morgens unter der Dusche und sagst, heute ist ein guter Tag, ein Restaurant zu eröffnen.
Genau so.
und du machst es einfach oder was ist so bei dir der Prozess?
Das war auch so. Ich habe meistens die Dinge gemacht aus Intuition. Und für mich war das eigentlich immer der richtige Weg. Auch Veganz, wenn ich überlege, wie viel Geld ich da von Anfang an irgendwie so auch reingesteckt habe. Völlig irrsinnig. Als Einzelner sozusagen halt, weißt, weil ich mich nie mit Startup-Themen auseinandergesetzt habe und so. Aber ich bin einfach auch bei dem Restaurant meiner Intuition gefolgt. Ich kann einen Koch, einen veganen Koch, der überragend kocht. Und dann kam irgendwie ein Gastronom aus Stuttgart mit dazu. Dann der Tim, der auch vegan lebt und so. Und so hat man irgendwie eine coole Crew. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, wir machen ein veganes Restaurant in Stuttgart, weil es hier einfach auch nichts gibt. Und es war eigentlich so naiv, okay, hier gibt's nichts, also machen wir was.
Und that's it. Hört sich an, dass und so Intuition für die Leute, die jetzt gerade nicht damit viel anfangen können, wie würdest du das beschreiben? Ist das was du fühlst oder irgendwas, was dir, keine Ahnung, durch die Venen?
Intuition?
Ja.
Ich glaube, das ist so, ja, man spürt ja irgendwie so halt, weißt, keine Ahnung, will ich das wirklich, habe ich irgendwie so Bauchschmerzen, wenn ich irgendwo hingehe. Ich hatte immer Bauchschmerzen, als Felix Magath Trainer war bei uns. Dann bist du nicht gerne zum Training gegangen, obwohl du deinen Job liebst, aber du hast nie gewusst, okay, was lässt es sich heute einfallen.
Okay.
So. Und das gibt es ja irgendwie überall und so halt, weißt du. Ich glaube wirklich, wenn man so in sich reinhört und auch den Mut hat, dann den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es irgendwie unangenehm ist, wenn man nicht weiß, was kommt, dann ist es trotzdem irgendwie der richtige Schritt. Und das kann ich einfach nur irgendwie auch an alle irgendwie weitergeben.
Ich glaube, das ist eine unfassbare Stärke, dass man sich auf seine Intuition verlassen kann, dass man irgendwie sagen kann, hey, ich habe hier ein Ziel und du wirst wahrscheinlich vorher noch nicht gewusst haben, wie mache ich ein Restaurant auf? Was sind hier die Schritte?
Zum Glück.
Zum Glück. Hast du das nicht gemacht?
Wahrscheinlich. Jeder hat gesagt, hey, mach keine Gastro und so.
Okay, aber ich glaube, das ist eine coole Lektion oder was ziemlich mehrwertreich ist zu verstehen. Man hat ein Ziel, man hat eine Vision, irgendwas, worauf man Bock hat, das zu machen. Mhm. Man kennt noch nicht die ganzen Details, aber man macht es trotzdem.
Mhm. Und ja, ich denke auch, wie viele Menschen sagen, hey, oder sind unglücklich in ihrem Job zum Beispiel und so und sagen, ha, nee, klar, muss Geld verdienen, irgendwie, ich habe Verantwortung, alles gut. Und es ist auch respektvoll, dass man so weit im Voraus schaut, wenn man eine Familie zum Beispiel hat und so. Aber oft, glaube ich, fühlen die Menschen es irgendwie und machen es trotzdem nicht. Oder jetzt auch mal eine Weltreise zu machen oder sonst irgendwas halt, weißt. Mhm. Und einfach das dann trotzdem weiter zu verfolgen und zu machen. Und ich glaube, da sollte man sich einfach wieder viel mehr drauf konzentrieren.
Ja, und mit den Ressourcen zu arbeiten, die man jetzt gerade hat. Wenn man jetzt das Gastro-Beispiel nehmen, nicht jeder hat wahrscheinlich die Möglichkeit, direkt ein Restaurant zu eröffnen. Ja, aber du hast wahrscheinlich, irgendwie bei deinem Dorfverein am Samstag da mit deinen veganen, was weiß ich, Frikadellen hinstellen und so starten. Mhm. Und es gibt ja einfach so viele Unternehmen, die heute super erfolgreich sind, die so, so klein gestartet sind. Ich denke, wenn man wirklich diese Passion hat, dann einfach machen und klein anfangen und dann Schritt für Schritt, wie im Prinzip bei deiner Fußballkarriere.
Ja, für mich ist das beste Beispiel auch, und das hat mich auch nochmal irgendwie nach der Karriere so richtig inspiriert, weil ich da halt auch so ein bisschen richtig drin bin, in STELP, Hilfsorganisation aus Stuttgart. Und der Typ, ich darf das eigentlich auch gar nicht sagen, ich habe ihn, das ist nur ein Beispiel, der hat auch klein angefangen, der ist mit dem Transporter dann damals Flüchtlingskrise an den Balkan gefahren. Und daraus ist die Hilfsorganisation entstanden. Jetzt haben wir schon dreimal eine Gala gemacht, weil ich ihn einmal mitgenommen habe nach München auf eine Gala. Und dann sitzt er im Publikum und sagt, ja, mach mal in Stuttgart auch. So. Und
der hat dann
also das ist einfach so ein Paradebeispiel, dass man einfach oft so denkt, ja,
Gänsehaut.
Nee, der ist verrückt, der schaffst du nie. Und der hat es halt einfach gemacht. Und das ist einfach so inspirierend, finde ich.
Erinnert mich an diesen Slogan, machen macht den Unterschied.
Ja, ist das so.
Ja, ja. Oh, wow. Ich würde da mal anknüpfen bei diesem ganzen Machen und mal nachfragen, wo du dich selbst oder wo du auch dein Machen, deine Umsetzung so in den nächsten 12 Monaten siehst. Also was gibt es gerade, irgendein Projekt, was dir so krass am Herzen liegt, wo du sagst, da will ich meinen ganzen Fokus drauf packen?
Also bis September auf jeden Fall einen Triathlon in Halben. Mhm. Muss ich ja auch, weil ich habe keine Distanz davon je so lang gemacht.
Mhm. Wie viel ist das genau? Das ist
1,9 Schwimmen, 90 Rad und 21 Kilometer Laufen. Also das ist schon mal eine krasse Herausforderung. Mhm. Und das Ziel ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Zeit zu erreichen, sondern einfach da mal ins Ziel zu kommen. Mhm. Und ich hoffe, bin gespannt. Das ist ja genau dasselbe. Ich mache es jetzt einfach. Ich wollte vorher, habe ich gedacht, wenn ich im Schwimmbad bin, ich bin 2 Bahnen geschwommen, warum soll ich jetzt 10 schwimmen? Für was? Das ist scheiße anstrengend.
Ja.
Aber jetzt mache ich es und es funktioniert und es macht Bock und das ist ja genau das Thema. Also das ist mein erstes Projekt. Und ansonsten dieses Thema hier einfach noch weiter auszubauen, gerade was Catering zum Beispiel angeht für Unternehmen, auch so Talks zu machen, wirklich so zu den Unternehmen zu gehen, zu sagen, okay, einfach diese Hemmschwelle zu nehmen, für die Mitarbeiter einfach noch mehr Angebot zu schaffen.
Mhm. Also Veganismus quasi noch so ein bisschen diese...
Ja, also klar, nicht jeder kennt uns, vielleicht hat er mal gehört, kommt hier ins Restaurant, aber ich will schon irgendwie auch nach draußen gehen. Kanzler Wasen zum Beispiel, warum sollen wir dann nicht irgendwie eine kleine Y-Karte implementieren bei den Gastwirten oder hier gibt es ein Weindorf, einfach, dass die Leute noch mehr einfach pflanzliches Essen kennenlernen und einfach dann auch sagen, hey, ja, okay, schmeckt geil.
Mhm.
Gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Das ist ja das meiste immer. Oder? Also ist ja so.
Meinst du, das wäre, wenn du quasi gesagt hättest am Anfang deiner Karriere, ich würde mich vegan ernähren, denkst du, das wäre zu einem Problem geworden, auch so, wenn du 25 Jungs ansprichst von irgendwie...
Also ich glaube, in der Zeit damals schon.
Mhm.
Obwohl, ja... Klinsmann kam ja dann aus Amerika auch, Nationalmannschaft und so, und da hast du schon gemerkt, dass die Leute offener geworden sind, aber ich komme ja aus einer Generation, eben Kahn, Ballack und so und irgendwie so die Alpha-Tiere Effenbergs.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du da in der Mannschaft gesagt hättest, hey, ich ernähre mich jetzt nur noch vegan und pflanzlich, dann hast du schon Feuer gekriegt.
Mhm. Oder wenn alle irgendwie also, essen, na, da ja, haben wir die Extrawurst wieder.
Und ich glaube, heute ist es kein Thema mehr. Also heute sind die Spieler ja viel mündiger, die gehen zum Verein und sagen, hey, das ist so Voraussetzung, ja, ich will vegan essen, koch was. Also das ist ein ganz anderes Selbstverständnis mittlerweile.
Okay, also früher Problem, heute wahrscheinlich nicht mehr so.
Nee, auf keinen Fall. Okay. Ich meine, es gibt ja viel mehr Produkte halt, weißt du. Und die Köche haben sich ja ganz anders damit auseinandergesetzt, irgendwie gerade jetzt im Profisport. Und wie gesagt, ich glaube, der Fokus ist auf jeden Fall ein anderer geworden.
Ich glaube, da darf man auch so ein bisschen Credit an die ganzen Sportler und Sportlerinnen geben, die sich dazu bekennen, darüber sprechen, Aktivismus machen. Ich denke da an so Leute wie Lewis Hamilton, die halt auch einfach so eine riesengroße Reichweite haben und jetzt gerade auch aktiv sind und Unfassbares leisten. Ich glaube, Djokovic, ich weiß nicht, ob
Williams und so.
Ja, genau, genau. Die haben sich auch größtenteils pflanzlich ernährt. Mhm. Das ist dann einfach unfassbar inspirierend, auch dann für jüngere Menschen zu sehen, so hey, das klappt. So, du kannst immer noch so wunderbar performen. Du fühlst, also viele sagen ja sogar, dass sie sich besser fühlen, leichter fühlen, schneller regenerieren. Mhm. Und ja, ich meine, wenn du da irgendwie...
Ja, wir brauchen Vorbilder einfach auch. Und gerade die junge Generation verliert sich ja immer so ein bisschen in irgendwie, klar, Social Media, kennen wir alle. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, da noch so auch gerade im Sport Vorbilder zu haben. Und wenn es eben bei denen funktioniert, dann kann man das ja adaptieren.
Gibt es ein Vorbild für dich?
Nicht im Sport. Doch, Michael Jordan hatte ich als Vorbild. Oder,
warum Michael Jordan?
Weil er einfach nochmal so eine ganz andere... Ich finde es immer krass, wenn ein Sportler, egal in welcher Sportart, nochmal irgendwie so einen draufsetzt. Weißt du, wenn er so unangetastet ist. Das finde ich einfach inspirierend, weil die anderen spielen ja auch gut. Weißt du, also die anderen sind ja auch überragend. Aber wenn ein anderer nochmal sagt, ja okay, ich stecke das halt irgendwie in die Hosentasche, dann ist es einfach nochmal richtig krass. Selbe wie Messi, Ronaldo und so halt, weißt du. Also es ist schon brutal.
Gibt es einen Fußballspieler, den du von der Aura so krass wahrgenommen hast, der dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Auf dem Spielfeld? Wo du gedacht hast, so, boah.
Ja, kann ich schon sagen. Ich meine, ich habe ja auch gegen Barca mit Valencia gespielt und so. Mhm. Das war schon einfach ein Klassenunterschied. Auch.
Also mit, Messi jetzt?
Ja, oder? Ich habe auch mit Raúl auf Schalke gespielt und so. Und das ist einfach als Typ einfach, weiß man einfach auch, das ist so ein intelligenter Mensch, so smart. Auch wenn er nicht der Schnellste war, aber der wusste genau seine Fähigkeiten. Ja. Was kann ich am besten? Ich meine, der hat eine Weltkarriere gemacht bei Real Madrid und durfte dann mit 2 Jahren mit ihm auf Schalke spielen. Das ist dann schon immer einfach, dann weiß man einfach, okay, der weiß, was er gemacht hat in seiner Karriere.
Mhm. Gibt's einen Spieler, der dich vielleicht, der vielleicht ein Vorbild war außerhalb dieser Profiwelt von dem, was er vielleicht mit Organisationen gemacht hat, Aktivismus?
Schwierig.
Oder bist du da dein eigenes?
Ich versuche eins zu sein. Für manche kriege ich auch mal ab und zu mal ein Feedback und so, dass eben wirklich Leute auch inspiriert sind und so. Aber ansonsten, ne.
Ich glaube, gerade für Profisportler dann zu sehen, so, oder einen neuen Lebensgrund, so ein neues Warum zu finden, einen neuen, wir nennen es so oft Purpose. Ich glaube, das kann schon extrem inspirierend sein, dann zu sagen, so, okay, dein Leben ist nicht danach vorbei. Und für viele fühlt es sich, glaube ich, so an, als wenn es danach vorbei ist. Mhm. Aber dann ist es halt, ist wahrscheinlich schmerzhaft, wie als wenn man eine Beziehung beendet oder vielleicht sogar noch schmerzhafter. Ah, er nickt.
Ich weiß nicht.
Kommt wahrscheinlich auf den Breakup an. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich glaube, die abschließende Frage, die ich hätte, ist eine Frage, die ich super gerne meinen Gästen stelle zum Ende, ist, wenn es ein Gesetz geben könnte, was du einführen könntest für die ganze Welt, was auch immer es sein soll, alle sollen ins Y-Restaurant kommen nach Stuttgart.
Die meisten sagen dann alle vegan essen, oder? Bei dir wahrscheinlich.
Nee. Man hat echt die wildesten Antworten. Selten tatsächlich alle vegan essen, mit der Begründung, dass wenn man das so umsetzen würde direkt, dann wäre es aus einem Zwang und dann würde es wahrscheinlich eine Rebellion oder eine Revolution in 2 Wochen geben und alle werden so angekotzt, dass die...
Das wahrscheinlich, ja, aber bei allen anderen Gesetzen wahrscheinlich auch, oder?
Ich weiß nicht, es gibt ja so ein paar Gesetze, die halt mit der Zeit eingeführt worden sind, die vielleicht auch was Gutes wirkt haben.
Ich finde schon, ich habe ja immer die Hoffnung, dass Menschen von alleine drauf kommen, sondern aus dem eigenen Antrieb eben zu sagen, okay, wenn es jetzt nur einmal die Woche Fleisch essen ist, aber ich glaube schon, dass es so auch ein politisches Thema einfach ist, weil eigentlich haben wir ja keine Zeit mehr und so das Globale, global gesehen, und deswegen glaube ich schon und hoffe eigentlich so, dass die Politik da auch irgendwie eingreift und es einfach verschnellert, also da einfach mehr Geschwindigkeit reinkommt, durch Gesetze vielleicht. Alles, was neu ist und was Veränderung ist, ist für die meisten brutal schwierig, weil du kannst nicht mehr in deinem System schwingen irgendwie, du musst dich irgendwie ändern, okay, jetzt, mein bestes Beispiel ist doch Corona für mich, oder sollte für uns alle sein. Wie hättest du dir vorstellen können, dass keine Flugzeuge mehr fliegen?
Ich glaube, das konnte sich keiner vorstellen.
Oder du musst zu Hause bleiben. Das konnte sich keiner vorstellen. Aber alle haben es gemacht, weil sie es mussten. Und ich glaube wirklich, wenn man sagt, hey, okay, man muss sich pflanzlich ernähren. Klar gibt es eine riesen Gegenwelle und so, aber das wird auf jeden Fall krass helfen.
Ich glaube, wenn man schon nur einen Tag einführt, allein das mal zu Gesundheit. Ich glaube, das würde schon mal vielen überhaupt zeigen, so hey,
es geht.
Es geht und es funktioniert. Und ich glaube, ich habe noch nie gesagt, was für ein Gesetz ich machen würde.
Dann
aber ich glaube,
es heute tun.
Ich werde es heute tun. Ich glaube, ich würde für alle, die in jeder Schule es verpflichtend machen, Ernährungswissenschaften/Tierethik zu besuchen.
Ein eigenes Fach.
Ja, ein eigenes Fach. Wahrscheinlich würde ich noch so 30 andere Punkte mit reinpacken. Aber ich hätte rückwirkend gerne gewusst, was ich da mit meinem Körper mache. Mhm. Gerade so als Kind. Mhm. Was jetzt mal nicht nur, was wir essen, sondern auch solche Dinge wie Alkohol, was das mit mir macht, Klar. Was Schlaf mit mir macht. Also dieses ganze Thema, wahrscheinlich würde es abrunden in Gesundheit. Mhm. Für jeden das Fach Gesundheit anzubieten, dass man, wenn man eine Entscheidung trifft, dass man wenigstens weiß, was man Wissen hat. Weil als Jugendlicher hatte ich keine Ahnung, dass bis 1 Uhr nachts wach bleiben und um 6 Uhr aufstehen, um zur Schule zu gehen. Ich wusste nicht, dass die aber Folge hat, dass ich mich scheiße fühle.
Und aber du hast das Gefühl dann.
Ja, man fühlt es, aber ich hatte halt gar nicht das Bewusstsein dafür. Klar. Das hängt jetzt damit zusammen. Es ist halt einfach irgendwie jetzt das zu sagen, aber ich glaube, wenn man in diesem Punkt ist oder an diesem Punkt ist, dann checkt man es nicht. Genauso wie man isst jeden Tag und ich glaube, das jetzt mal als Statement sagen zu können, dass die meisten kein Bewusstsein dafür haben, wie gewisse Lebensmittel, gewisse Gerichte
funktionieren,
und wie man sich danach fühlt. Mhm. Man isst es einfach, weil man sich dran. Es ist wie so ein Automatismus, den man sich als Kind irgendwann aufgebaut hat. Und ich glaube, viele hinterfragen diesen Automatismus gar nicht.
Ja, weil wir alle konditioniert sind halt, weißt du? Vom Elternhaus, aber auch jetzt, wenn du in der Schule eine Mensa hast oder im Unternehmen irgendwas zum Essen gibt. Alles Kondition. Also weißt du, das ist alles Konditionierung. Und von daher, das ist auf jeden Fall ein gutes Gesetz.
Ja, diese Konditionierung mal zu brechen, mal zu hinterfragen, was habe ich gelernt, was habe ich gelernt, was will ich beibehalten, was habe ich gelernt, was will ich loswerden von den eigenen Eltern, weil da wird wahrscheinlich einiges bei dir und bei mir dabei sein, das sind Sachen, die man anders machen würde, aber einiges, was man auch vielleicht dabei halten würde, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo du das her hast, diese Macherakt.
Das weiß meine Mutter auch nicht, ohne Witz. Nee, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Mein Vater war früher Alkoholiker. Meine Mutter war so eher klar, irgendwie, als würde ich jetzt nicht sagen depressiv, aber so eine Familie alles zusammenhalten, große Familie gehabt und so. Weißt du, klar, andere Generation. Und klar hat jeder dann irgendwie sein Päckchen mitbekommen. Und die einen zerbrechen vielleicht dran, die anderen jetzt vielleicht bei mir. Im Fußball war es so, war jetzt keine Flucht, aber da wusste ich, okay, das kann ich, das mache ich und da ist meine Passion. Und dann bin ich halt einfach jeden Tag auch auf den Bolzplatz gegangen, weil da meine Jungs waren, da hatte ich Spaß und konnte ich vielleicht das andere ein bisschen zurücklassen. Weißt? Mhm.
Genau dieselbe, also ich zweite Gänsehaut-Moment, weil ich eine ähnliche Geschichte habe und auch mit Alkoholismus, also um das ganze Thema drumherum quasi aufgewachsen bin und der Fußballplatz war so mein Happy Escape, place. Mein Happy Place, wo die. Ich liebe Sportarten, wo du so im Moment bist, dass du an nichts anderes denken kannst. Klar. Wo du einfach. Ich glaube, das ist so, dass darüber spricht Eckhart Tolle wahrscheinlich immer. Das meint er, wenn man sagt, so der gegenwärtige Moment, wirklich präsent zu sein. Und das hat man beim Fußball. Und ich glaube, es gibt Menschen, die die Entscheidung irgendwann treffen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, auch wenn die. Man kann nichts für die Eltern, man kann nichts für die Geschichte. Das meine ich nicht. Ich meine mehr so, okay, das war jetzt scheiße, jetzt treffe ich eine Entscheidung und sage, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Also entweder dran zu zerbrechen oder wirklich zu sagen, so hey, das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.
Am Ende musst du eine Entscheidung treffen, für dich selber halt.
Wer du sein willst, wie du leben willst. Und ich glaube, wenn man aufwächst und man sieht diese Konditionierung der anderen, die irgendwie destruktiv ist. Gerade so, mir ist es super leicht gefallen, Abstand zu nehmen von wo ich aufgewachsen bin, weil ich gesehen habe, hey, das ist, ich will auf gar keinen Fall so sein wie diese Version. Also damit will ich absolut nichts zu tun haben. Ich glaube, dann ist es einfacher. Schwierig ist es, wenn es so bequem ist. Das ist auch so eine Sache, für die ich extrem dankbar bin, dass ich diesen Kontrast hatte. Und das hat, glaube ich, diese, ich glaube, da kommt es her, wenn ich mal so einen Guess machen kann, dass du halt ziemlich früh schon Macher werden durftest, weil du nicht wolltest, dass dein Leben in dieselbe Ecke geht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und das finde ich bemerkenswert. Timo, danke für deine Zeit. Danke
dir.
Danke für dein Sein. Danke für, ja.
Danke für deine Offenheit.
Für das, dass du ein Macher bist. Und ich hab's am Anfang kurz angesprochen, aber hab's nicht erzählt. Gerade so in dieser Zeit, das war, als ich, ich glaube, das war so mit die schwerste Zeit in meinem Leben, hat es mir jedes Wochenende, das war wieder so gegenwärtiger Moment, präsent sein, das einfach zu sehen, also der VfB und als so ein kleiner Underdog und jedes Wochenende wird der Rekord beibehalten. Das hat mir einfach, das war ein weiterer Escape in meinem Leben. Also einfach danke für dich als Macher, für dein wunderbares Restaurant. Wir müssen wiederkommen. Aber ich habe hier noch nie gegessen.
Dann.
Und,
bist du jetzt 2 Wochen da?
Ja. Jetzt haben wir noch Zeit. Montags habt ihr zu, oder?
Montag, Dienstag.
Okay.
Ab Mittwoch,
okay. Ansonsten, wir hatten Hoffnung, dass vielleicht Timo in der Küche dann noch was finden.
Okay. Aber unser Kocher ist auch Timo.
Okay.
Der kann dir dann was zaubern.
Irgendein Timo, ja? Timo, ich danke dir.
Dankeschön.
Und freue mich auf das nächste Gespräch. Bis dahin. Ciao.